Einen wunderschönen guten Morgen. Am Tisch sitzen Conny. Hallo Conny.
Hallo.
Und Peter. Pastor Peter. Und wir sind heute nicht alleine. Conny hat es schon gesagt, Jesus ist immer bei uns. Er sitzt mit am Tisch und er führt uns heute durch den Heiligen Geist, dass wir das Wort, was wir heute bringen, von ihm bekommen haben und ihn zu ehren auch ja, weitergehen. Ich hatte in der letzten Woche ein sehr gutes und interessantes Gespräch und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich 2019, habe ich mal gesagt, in 2020 werde ich neue Räume bekommen. Neue Räume, da denkt man an größere Räume. Wir sind in der Leibestraße recht eingeengt und größere Räume sind natürlich, dass die Mauern größer werden. Und dann habe ich gedacht, oh ja, aber wie sind denn die schon eingetroffen? Und dann ging es weiter und derjenige sagte mir, du hast die Räume bekommen. Ich habe dann zugehört und habe zugestimmt. Die Räume sind das Internet. Und dieser Raum steht uns seit, ja, ich würde sagen März 2020 zur Verfügung. Und in diesem Raum bringen wir das Evangelium, sodass es auch auf unserer Homepage veröffentlicht wird. Und jeder kann da hineinhören. Vielleicht werden wir diesen Raum auch nochmal durch Video erweitern. Im Augenblick sind wir audiomäßig zu erreichen. Und darüber bin ich dem Herrn sehr dankbar, dass er unsere Gebete auch erhört hat. Und ich sage euch eins, die größeren Räume, wo Stühle stehen und eine Plattform ist mit einer Lobpreisband, die werden wir auch bekommen. Aber erstmal sind wir dankbar über diesen Raum. Und ich bin eigentlich sehr froh über diesen Anstoß in der letzten Woche, den ich bekommen habe, weil ich das Gleiche auch immer empfunden habe. Das ist im Augenblick unsere wichtige Sache, dass wir das Wort Gottes über das Internet verbreiten können. Unser neuer Raum. Wir werden uns heute mit einer Bibelstelle befassen, die, ja, ich würde sagen, allgemein bekannt ist. Wer die Bibel kennt, hat diese Bibelstelle bestimmt schon gelesen oder hat sich darüber Gedanken gemacht. Aber wir werden sie wie so einen Kuchenteig, sage ich mal, ein bisschen auswalzen und uns näher damit beschäftigen. Interessanterweise haben alle drei Evangelien, und zwar Matthäus, Markus und Lukas, sich mit diesem Thema beschäftigt und es ist fast wortwörtlich wiedergegeben bei einigen mit dem gleichen Wortwahl. Johannes schreibt überhaupt nicht darüber. Und deshalb habe ich mich aber trotzdem für den Lukas entschieden. Wenn ihr Lust habt, vergleicht doch mal über die Konkordanz, könnt ihr hineinkommen, Matthäus und Markus, mit den Worten, die wir heute im Lukas-Evangelium lesen. Und es handelt sich, die Spannung steigt, über das Gleichnis vom Seemann, heißt es. Man hat sich international darauf geeinigt, dass diese nächsten Verse das Gleichnis vom Sämann sind. Das ist eigentlich nicht ganz treffend, sage ich mal, weil der Sämann kommt nämlich gar nicht zum Ausdruck. Es kommt in diesen nächsten Versen mehr zum Ausdruck, dass es um die Saat geht und den Boden, also das Evangelium und die Menschen, die diese Saat eben aufnehmen, nämlich das Evangelium aufnehmen. Wir haben das in drei Teile geteilt. Der erste Teil ist das Gleichnis, was Jesus erzählt. Der zweite Teil ist ein sehr interessanter Teil für mich und der ist eigentlich für mich der wichtigste. Und der dritte Teil ist das, was Jesus dann seinen Jüngern erklärt, als sie ihn fragen, was soll denn dieses Gleichnis ausdrücken. Aber, nicht aber, jetzt liest Conny uns erstmal aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 4 bis 8.
Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf: Wer Ohren hat und hören kann, der höre.
Ja, danke, Conny. Jesus war doch ein fantastischer Lehrer. Und wie anschaulich, einprägsam und auch packend er. Dieses Gleichnis ist doch wirklich ein Kunstwerk. Und gleichzeitig spricht Jesus klar und eindeutig. Und das hat natürlich auch eine große Menge angelockt. Sie kamen aus den Städten auf das Land. Lukas spricht nicht davon, wo es stattfindet, aber wenn man Matthäus und Markus nachliest, dann kommt man sehr schnell dazu, wo es stattgefunden hat. Es war ein Platz im Freien und das war der See Genezareth. Und da so viele Leute kamen, ist Jesus ins Boot gestiegen. Und aus dem Boot heraus hat er diese Rede gehalten. In Gleichnissen zu erzählen, das machte Jesus oft. Und Gleichnisse, das ist eine bildhafte Rede. Bildhaft trägt er das auch hier vor. Und dies Gleichnis ist also ein sehr einprägsames. Nehmen wir mal den ersten Teil. Der Seemann ging aus zu sehen seinen Samen, heißt es in Vers 5. Das ist ein alltägliches Bild für die Zuhörer. Sie kannten das. Der Seemann, der hatte die Samen in dem Bausch seines Gewandes. Und das war wie so eine Umhängetasche. Und er griff hinein und warf die Samen auf den Acker. Und wenn man früher wusste, man, es wurden Weizen und Gerste gesät. Das war ein anspruchsvolles Getreide. Und damals war auch schon klar, Israel war schon immer und ist auch heute ein Agrarland. Und es war damals schon reich gesegnet, wie auch heute. Große Firmen siedeln gerne in Israel an, weil sie einfach wissen, dort ist der Segen zu Hause. Ganz klar. Und jetzt kommt die Erläuterung, was passiert. Und während er säte, fiel ein Teil auf den Weg. Ist ja klar, der schleudert das so weg und dann fällt das natürlich auch in so einem Umkreis. Entsprechend seiner Schritte wirft er immer wieder das über den Acker. Das muss man auch lernen und können. Das ist nicht ganz einfach. Denken wir jetzt mal an das Wort zu sehen. Das muss man auch wissen, wie man das anstellt. Jetzt gibt es auf dem Feld, sage ich mal, mitten des Feldes ein Trampelpfad, weil das der Weg ist, wo die Leute immer drüber gegangen sind. Und da hat er nun seine Saat gesät und der Boden dort, wo dieser Trampelpfad ist, der ist hart. Und man muss eins noch wissen, früher hat man erst gepflügt, nachdem der Samen ausgesät war. Heute sät man den Samen ja mit der Maschine und der wird also untergedrückt gleich, dass er also schon im Boden verschwindet durch die Sämaschine, die heute technisch ja ganz anders vorgeht. Der Boden auf dem Weg war hart und die Körner konnten nicht eintreten in den Boden, eindringen auch nicht. Und die Körner wurden also von den Leuten, die da vorbeigingen, zertreten und die Vögel des Himmels, heißt es auch an anderer Stelle, hatten das als Futter benutzt. Also dieser Teil der Saat ging also verloren. Er war nicht fruchtbar. Er war weg. Ganz einfach weg. Das ist der erste Teil. Ein anderer Teil fiel auf den Felsen. Das muss man natürlich sehen. Kein Bauer sät auf Felsen. Das ist wie in Israel, wenn man mal dort unterwegs war, oft das felsiger Grund ist, der bedeckt ist mit Humus, mit Mutterboden, wie wir in Norddeutschland sagen. Und auf diese dünne Erdschicht, die den Felsen bedeckte, hat jetzt der Seemann diese Saat ausgesät. Und die Saat konnte zwar aufgehen, aber sie hat nicht genügend Feuchtigkeit und sie verdorrte. Das ist eigentlich die kurze Erläuterung, die möchte ich auch so stehen lassen. Und ein anderer Teil, das ist der dritte, fiel mitten unter die Dornen. Und Dornen, das sind Stachelpflanzen. Habt ihr schon mal einen Dorn gelangt? Das piekt ganz schön, gell, wenn man da von diesen Dornen, die man manchmal gar nicht sieht, einige sind so klein, dass sie also unter die Haut gehen, die muss man schwer wieder rausziehen. Die Dornen waren teilweise so groß, so stark, dass der Bauer einfach den Kampf aufgegeben hat, hat so eine Insel stehen lassen, mitten im Feld und hat darum rumgepflügt, weil er gesagt hat, dieser Dornen kann ich eh nicht Herr werden. Aber von diesen Dornen spricht Jesus doch nicht, denn kein Bauer würde ja in diese Dornen die Saat hineinwerfen. Das wäre ja verschwendet, das wüsste er ja. Nein, es geht hier um die jungen Dornen, die mit im Boden sind, die mit dieser guten Saat, die ausgesät wird, aufwachsen. Und dann werden die Getreidehalme, die jetzt mit dieser Saat der Dornen aufgehen, erstickt. Man kann wörtlich sagen, es wird ihnen die Luft abgeschnürt. Und wenn wir jetzt zurückblicken, haben wir drei Stellen, wo diese Saat, die ausgebracht worden ist, umsonst ist. Sie ist einfach, ja, falsch angekommen. Und an der vierten Stelle, die wir jetzt betrachten, war sie erfolgreich. Der Text dazu und ein anderer Teil fiel auf das gute Land. Gut. Was ist damit gemeint? Gut ist die Bodenqualität, auf die hier der Weizen, der damals berühmt war, und die Rabbiner haben den sehr gerne auch genommen, weil er eben eine hohe Qualität hatte. Gutes Land ist es auch deshalb, weil dort keine Dornen sind. Der Feind ist ausgerottet, ist er nicht, er ist verwiesen. Wie soll ich das mal ausdrücken? Der hat kein Zugangsrecht, weil man ganz entschieden gegen ihn vorgeht. Das ist nicht dein Reich, Finger weg, du hast hier nichts zu suchen. Wenn man konsequent auch mit dem Teufel redet, muss er fliehen. Und wenn man ihm das Wort Gottes, ja, ich will nicht sagen, um die Ohren haut, ja, habe ich auch gerade, du sagst es, daran habe ich auch gedacht. Dann muss der Teufel fliehen und dann ist das gute Land eben auch der Boden, auf das dann die Saat fällt. Und da heißt es, und die Saat ging auf und brachte hundertfache Frucht. Damit sind also die vier Punkte des Gleichnisses erfüllt. Und jetzt kommt etwas, was auch wichtig ist, was Jesus dann anschließend sagt. Er schließt also diese öffentliche Gleichnispredigt, die hat er ja vor vielen Leuten gehalten, das müssen wir einfach nochmal wieder im Rückblick sagen. Und er rief, heißt es dann am Ende, er hat laut gerufen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Dieser Ruf ist eigentlich typisch für Jesus, man hört es öfter. Und manchmal sagt er auch, um seinen Worten Gewicht zu geben, wahrlich, wahrlich. Dann muss man immer zweimal hinhören oder ganz genau hinhören, weil dann was Wichtiges kommt. Und man nennt diesen Ruf deshalb auch den Weckruf. Und der Weckruf ist etwas, das Jesus es ernst gemeint hat mit diesem Ruf, dass es Absicht war, und dass es wichtig war. Und andererseits ist klar, dass das Hören aber nicht alleine genügt. Es muss vielmehr, muss man Ohren haben, die hören. Aber man muss wie Jünger hören. Und dieses Hören wie Jünger ist ein geistliches Hören. Und das ist nicht mit dem äußerlichen Hören nur gemeint. Man muss eben geistlich hören und das ist die Jüngerschaft, die Nachfolge von Jesus und deshalb heißt es hier auch, dass wir hören, wie Jünger hören. Jesaja 50, Vers 4 könnt ihr nochmal nachlesen. Deshalb ist das wahre Verstehen eine Folge und nicht eine Voraussetzung des Glaubens. Man kann erst hören und dadurch den Glauben bekommen, Das ist die richtige Reihenfolge. Und der Weckruf ist im Endeffekt also eine Aufforderung, ein Jünger Jesus zu werden. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann nimmt das auch eben ins Herz auf und nimmt damit den Heiligen Geist auf und der wird dann geführt. Schauen wir uns ein paar Punkte an. Erstens, Jesus schaut dem Volk, wie wir eine sagen würde, aufs Maul. Er gebraucht ganz vertraute und für sie auch verständliche Sprache und auch eine Art Bildwelt. Und zweitens, Jesus schließt den Bildkreis mit Säen, Saat und Dornen. Also auch die prophetische Rede, die prophetische Predigt ist hier aus dem Alten Testament. Wenn ihr lesen möchtet, Jesaja 32, Vers 13, da kommt es vor. Also Jesus will hiermit auch sagen, hallo, ich bin ein Prophet. Drittens, im Mittelpunkt des Interesses stehen hier die verschiedenen Schicksale der Saat. Ich hatte schon gesagt, das Gleichnis vom Sämann. Der Sämann kommt hier gar nicht vor. Insofern ist die Saat wichtig und der Name, den könnte man auch für dieses Gleichnis sagen, das Gleichnis vom vierfachen Acker. Und viertens, die Vielzahl dieser Punkte, nämlich die vier Äcker, symbolisieren die ganze Menschheit, die ganze Welt. Und hier spricht also Jesus von der ganzen Welt, für die eben diese Predigt auch, der dieses Gleichnis, das er ja predigt, gedacht ist. Kommen wir jetzt zu dem Mittelteil. Das ist für mich, wie soll ich sagen, so wie ein Gelenk. Es verbindet die zwei Sachen und dieses Gespräch, was dann führt, hören wir erstmal den Text, dann kann ich weitere Erläuterungen dazu geben. Wir lesen jetzt, Cornelis, jetzt aus dem Lukas-Evangelium 8, die Verse 9 und 10.
Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Da sagte er, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, sie sollen hören und doch nichts verstehen.
Es ist ganz schwierig und man muss hier schon genau hinlesen und ich kenne auch verschiedene Auslegungen, die dort eine Meinung vertreten, die nicht richtig ist, sage ich mal ganz einfach. Was geschah hier? Die Jünger fragten Jesus, also muss es abseits von der Menge gewesen sein. Es war vielleicht eine Pause oder es war auch vielleicht abends auf dem Nachhauseweg oder sogar schon vielleicht nach Hause. Und wenn wir die griechische Grammatik aus der Originalübersetzung lesen, dann ist die Wortwahl eben so, dass es um mehrfache Fragen ging oder wiederholt gestellte Fragen. Die Jünger waren also ganz verbissen darauf, sie wollten wissen, woran sie waren. Und sie haben hier den Jesus ganz persönlich wie Freunde Fragen gestellt, die auch nur er beantworten könnte. Und wenn wir heute als Jünger Jesus auch fragen, wie geschieht das? Ich würde sagen, im Gebet geschieht es. Dass wir Jesus, Gebet ist ja eine Zwiesprache mit Jesus oder mit Gott. Da können wir Gott ja auch Fragen stellen. Hier kommt doch ganz klar der große Unterschied heraus. Einmal von der Evangelisation, die Jesus durch die ersten vier Punkte des Gleichnisses eben bringen will. Und die Lehre für die Jünger. Die öffentliche Gleichnispredigt ist also sozusagen vor der Masse hier, kann man auch sagen, ist eine Volksevangelisation. Die Jüngerbelehrung, die geschah im kleinen Kreis und Sprache und Form waren danach natürlich auch verschieden. Und jetzt kommt etwas, was wir ganz klar sehen müssen. Es wird hier von Geheimnissen gesprochen und die Bibel ist keine Geheimlehre, kein Geheimbund. Und dass die Jüngerbelehrung in geeigneter Form der Öffentlichkeit weitergegeben werden soll, das ist ja gerade der Sinn der Sache. Das soll ja nicht im Geheimen bleiben und deshalb muss man diesen Satz richtig auslegen. Das besondere Kennzeichen der Jüngerbelehrung ist also nicht, sage ich nochmal, das Geheimbleiben, sondern die Vertrautheit ist schon das fortgeschrittene Verständnis und dann auch hinterher, wenn es in Matthäus 28 heißt, geht hin in alle Welt und bringt es den Menschen und predigt das Evangelium. Das ist hier schon die Grundlage, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Eine Aussage, die Matthäus bringt, die wir in Lukas nicht lesen, die bringe ich mal mit rein. Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen, fragten die Jünger. Ja, warum hat Jesus in Gleichnissen geredet? Aus dem Jüngerkreis kamen ja schon verschiedene Fragen. Und die Jünger hatten schon immer wieder das Problem, Jesus richtig zu verstehen, wie viel mehr es die Menschen, die noch nicht so eng an Jesus dran waren. Und dieses Thema des Jüngerunverständnisses, was ja auch da war, zieht sich auch durch die ganzen Evangelien. Das Gleichnis macht zunächst eine Aussage über den Unterschied von Jüngern und Nichtjüngern. Warum? Das lesen wir in Vers 10. Euch ist gegeben, die Gleichnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Euch ist es gegeben, spricht Jesus zu den Jüngern. Gott hat es euch gegeben. Und in Jesus hat Gott euch das Verstehen gegeben. Wer kein Jünger ist, versteht das nicht. Die anderen, hier heißt es im Text, die anderen haben deshalb diese Gleichnisse nur als Gleichnis verstanden. Und euch ist es gegeben. Das ist das, was hier gerade in der Jüngerschaftslehre eben zum Ausdruck kommt. Da kommt eine Vertiefung des Wortes Gottes. Trotz alledem gibt es ein fortlaufendes Unverständnis bei den Jüngern. Und die Jünger sollten ja auch immer wieder dazulernen und sie fragen ja auch und oft kriegen sie dann eine ziemlich barsche Auskunft auch, wenn wir an die Fahrt im Boot, ihr Kleingläubigen oder Jesus ist ziemlich deutlich zu ihnen, wenn sie eigentlich noch gar nicht begriffen haben, was Sache ist, was er ihnen ja schon immer vorgelegt hat. Wenn wir jetzt auf die nächste Aussage kommen, die Geheimnisse des Reiches Gottes, dann ist es der göttliche Heilsplan, der ja besteht und die Errichtung des Reiches Gottes zielt auf das, was Jesus verkörpert und das kann man nur durch Jesus verstehen. Es ist anders nicht verständlich. Reich Gottes, das ist das, was Jesus uns erläutern will. Und für die anderen bleibt es ein Geheimnis. Und das alle Denkanstöße, die man auch wagt, und alle Gelehrten, die sich darum bemühen und alle Blitzgescheiten, die sich darum Gedanken machen, die werden das nicht enträtseln, wenn sie nicht mit Jesus ins Gespräch kommen darüber. Denn nur Jesus kann ihnen das aufschlüsseln. Und das versucht er einmal durch das Gleichnis der Masse zu bringen, aber auch im Einzelnen hier den Jüngern klar zu machen. Ich bin der, auf den es ankommt. Am Ende von Vers 10 stehen noch mehr seltsame Worte, damit sie sehen und nicht sehen und hören und doch nicht verstehen. Ja, da muss man wirklich drüber nachdenken, was Jesus da wollte. Die Predigttätigkeit von Jesaja hat Jesus ja vor Augen. Und Jesus, hatte ich vorhin schon gesagt, ist ja auch wie Jesaja ein Prophet. Und Jesaja hat sich immer wieder darum bemüht, die Hörer über das Verständnis des Wortes Gottes zu informieren. Und er hat aufrichtig, ich möchte fast sagen, gerungen damit. Und er wurde nicht erhört. Das kommt aus seinen Worten immer wieder hervor. Und hier setzt Jesus diese Tätigkeit von Jesaja fort. Er weiß, dass es ihm ähnlich gehen wird wie eben den Propheten des Alten Bundes. Und so müssen wir die letzten Worte des Lukas 8 in Vers 10 verstehen. Die finden wir auch übrigens in Matthäus, Markus und auch in Johannes wieder. Noch ein paar Punkte, bevor wir dann auf die Deutung kommen. Erstens, Jesus knüpft bewusst an das Jesaja-Buch an, weil er sich als die endzeitliche Erfüllung der Prophetie Israels betrachtet. Zweitens, er ringt aufrichtig um das Verständnis aller Menschen, auch der anderen, die keine Jünger sind. Deshalb gibt er ihnen ja das Gleichnis. Und drittens, er weiß im Voraus, dass die Mehrheit ihn ebenso ablehnt, wie einst Jesaja auch abgelehnt wurde. Das kleine Wörtchen, was jetzt kommt, in einigen Übersetzungen heißt es wenn und in anderen Übersetzungen damit. Da ist ja etwas ausgedrückt, was in Lukas 8, Vers 10 kommt. Das ist die zukünftige Folge bzw. ein Ergebnis, das wir sehen werden, dass die Sehenden doch nicht sehen und die Hörenden es doch nicht verstehen. Das Gleichnis ist also ein Mittel, um doch wiederum Menschen mit aller Anstrengung klarzumachen, ihnen Einblick in die Lehre und in das Evangelium zu bringen. Aus der Masse sind ja wieder Jünger auch sicherlich zu Jesus gekommen, die gesagt haben, ich will dir nachfolgen. Und deshalb ist es hier also wichtig, diese Aussage richtig zu verstehen, die, gebe ich zu, nicht ganz einfach ist, aber für mich ist das die wichtigste Aussage aus diesen Abschnitten, die wir jetzt gelesen haben. Wir kommen jetzt zu der Deutung des Gleichnisses. Jesus gibt sie auf und das ist wieder jetzt die Rede zu den, ich denke mal, zu den Jüngern, aber auch zur Menge. Wir lesen, Conny liest Lukas 8, die Verse 11 bis 15.
Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Lauf der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht.
Ja, danke, Conny. Das ist eigentlich kurz und einprägsam und man kann es eigentlich so stehen lassen. Man versteht es ja. Das war ja der Sinn, auch warum Jesus das zum Ausdruck gebracht hat. Es ist eben klar ausgedrückt. Der Bild des Samens passt also hier zur durchdringenden Kraft und der Fruchtbarkeit des Wortes Gottes. Die kommt hier damit zum Ausdruck. Und ebenso wie das Schicksal des Samens hängt die Wirkung des Wortes Gottes von der Aufnahme im Ackerboden ab. Und gerade dies ist der Punkt, auf den Jesus eingeht. Hier jetzt wieder die vier Punkte. Die auf den Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt es weg. Jesus weiß hier ganz genau, dass die Menschen das Wort hören und sich sogar Zeit nehmen dafür. Es sind also keine gleichgültigen Menschen, aber sie sind hart wie ein festgetrampelter Weg. Ja, warum sind sie so? Weil sie das Wort Gottes nicht weit genug in ihr Herz aufnehmen. Sie versäumen es, sich zu öffnen. Aber Gott öffnet es ja nicht mit Gewalt. Das ist etwas, was Jesus nie gemacht hat, was wir auch nie machen. Wir machen keine Zwangsevangelisation. Nein, gerade nicht. Gott zwingt niemanden, auch nicht zur Aufnahme seines Wortes. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen. Jesus hatte kein Problem damit, vom Teufel zu reden. Er ist ja selbst auch versucht worden. Und für der Teufel ist sozusagen eine Person, die jede Predigt begleitet. Ganz klar. Denn wo das Wort Gottes verkündet wird, ist der Teufel hellwach. Denn da will er ja gerade dagegen angehen. Und der Teufel ist also das, was hier im Wort steht. Die Vögel haben die Samen aufgepickt. Warum macht der Teufel das? Ja, damit sie nicht glauben und dadurch gerettet werden, heißt es. Der Teufel ist also der Hauptfeind unseres Glaubens. Er ist auch zugleich der Hauptfeind der Errettung. Das ist also für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und dem Teufel ist es nicht egal, ob jemand zum Glauben kommt. Er will dieses Gläubigwerden mit allen Mitteln verhindern. Und niemals ist eine Predigt in einem Niemandsland unterwegs. Es ist niemals eine neutrale Zone. Wo gepredigt wird, entbrennt vielfach der Kampf um die Seelen, entweder Glaube oder Unglaube. Die Predigt führt zur Scheidung, entweder folgt der Mensch Gott oder folgt dem Teufel. Und das kommt ganz klar durch eine Predigt. Deshalb ist die Predigt so wichtig und deshalb beten wir auch vor der Predigt, dass wir das Wort richtig schneiden, heißt es ja auch im Wort. Das Ackerfeld, mit dem hier die Menschen verglichen werden, ist die zweite Erklärung. Die auf den Felsen, das sind die, die es hören und dann mit Freuden das Wort annehmen. Die Saat, die auf den Felsen, das heißt auf die dünne Erdschicht natürlich, die im Felsboden bedeckt, die geht rasch auf und sie verdorrt auch gleich wieder. Und so geht es hier auch bei den Menschen. Sie hören gut zu, sie nehmen zunächst an und es kommt aber nicht in ihre Herzen. Das sind die, die das Wort Gottes annehmen und da sind sie die schnellsten. Das ist eine rasche Bekehrung. Aber, heißt es dann, und nun kommt der entscheidende Fehler, sie haben keine Wurzeln. Ohne Wurzeln gibt es keine Wasserzufuhr in Zeiten der Dürre. Ohne Wurzeln weht der Wind die Pflanze weg. Angewandt auf den Menschen heißt es, sie glauben nur für kurze Zeit. Gibt es das wirklich in der Bibel? Ja, heißt es. Auf Zeit heißt es da. Das ist der Glaube, der kaum zu unterscheiden ist von dem gegründeten und dauerhaften Glaube. Aber man merkt dann, dass die Fahne nach dem Wind gehängt wird. Dass man immer andere Erläuterungen auch sucht, nicht die unbedingt, die im Wort Gottes zu finden sind. Hier auch drei Punkte. Indem man auf Christus und nicht auf sich selbst baut. Das ist wichtig, wenn man eingewurzelt sein muss. Zweitens, indem man seinen Glauben praktiziert. Und drittens, indem man an der Lehre der Bibel bleibt. Tief graben. Wir haben am letzten Sonntag über Fundamente gesprochen. Und genau das ist hier nicht der Fall, weil man eben nur die dünne Schicht des Bodens hat. Die Saat kann nicht aufgehen. Okay. Bitte?
Die geht auf, aber hat keine Wurzeln.
Ja, sie hat keine Wurzeln.
Nicht da.
Und dann kommen, wie es im Wort heißt, hier Prüfungen. Und nach dem griechischen Wortsinn kann man auch verschiedene Worte dort dafür einsetzen. Das ist einmal die Erprobung. Der Glaube wird erprobt. Dann kommen Versuchungen und Anfechtungen. Und schwuppdiwupp ist der Glaube wieder weg, weil das natürlich nicht gewollt oder geplant war. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Der dritte Punkt. Was in die Dornen fiel, das betrifft eine dritte Art von Menschen. Die auf den Fels, sie hören. Sie nehmen es auf und es beginnt zu reifen. Sie haben Wurzeln. Erst allmählich in ihrem Gang, heißt es dort. Als gehen, heißt es dort. Sie sind also schon mit dem Wort Gottes unterwegs. Dann machen sie sich Sorgen und sie sorgen sich um Reichtum und Lebensfreuden und haben die Lebensgenüsse und Lebensvergnügen, an die sie sich erinnern, und sie werden davon erstickt. Und es kommt nicht zur reifen Frucht. Sorgen, Reichtum, Lebensfreude. Das ist das, was Menschen auch immer vor Augen haben, wenn sie ins Reich Gottes hineinkommen. Sie meinen, sie müssen zu viel aufgeben. Dabei ist es doch genau andersrum. Wenn ich ins Reich Gottes komme und wirklich das praktiziere, was die Bibel sagt, dann bin ich doch viel reicher als alle anderen. Dann habe ich allen Reichtum, den ich mir noch vorstellen kann, durch Gottes Gnade. Dann kann seine Gnade wirken. Und das ist hier, was die Dornen, was unter die Dornen fiel, eben erstickt wird. Und das ist eben das, was ich vorhin auch sagte, was auf den Felsen fiel, wird durch die unter die Dornen fallende Saat noch weiter ausgearbeitet. Unheimlich tragisch ist es, wenn ein blühendes Glaubensleben auf diese Weise erstickt wird. Aber ich sehe das auch als tiefe Warnung für uns, die wir routinierte Gläubige, möchte ich uns mal nennen, sind, die meinen, uns könnte sowas nicht passieren. Ich glaube, da sollte man ganz vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Denn Jesus hat es damals schon in den Tagen beobachtet, dass Menschen vom Glauben abgefallen sind, und er hat auch zu ihnen gesprochen, dass sie wieder zurückfinden. Und heute gilt das, glaube ich, mehr denn je. Aber es gibt auch die vierte Gruppe. Was aber auf das gute Land fiel, das gibt es also auch. Die vierte Art von Menschen ist die der dauerhaften Gläubigen. Es sind die, heißt es im Wort, die in einem edlen und guten Herzen das Wort hören. Sie sind vorbereitet, sie sind durch den Heiligen Geist geführt und der Heilige Geist kann in ihnen wirken. Und der Mensch, der sich dem Wort öffnet, der hat ein edles und gutes Herz. Und es geht hier nicht um wiedergeborene Herzen, sondern um ehrliche und ernsthaft Hörende. Das muss man immer wieder sagen, die ja in der Menschenmenge vorhanden waren. Vom Hören geht es weiter, sie halten das Wort fest. Das heißt, sie lassen sich nicht vom Teufel rauben, sie bewahren es. Gegen andrängende Sorgen, Habgier und materialistische Neigung. Und auch wenn der Druck der Verfolgung auf sie einwirkt, werden sie davor bewahrt. Das Wort, was hier mit Festhalten an der Lehre beschrieben wird, ist ein Hören und Festhalten. Das sind Begriffe, die aus der Lehre kommen. Und dann gibt es noch etwas, was auch wichtig ist, Geduld und Ausdauer. Die wird immer wieder von Jesus und anschließend auch von seinen Aposteln stark betont. Es fällt ja hier auf, dass Jesus nicht von leuchtendem und starkem und tiefem Glauben redet, sondern von Frucht und Geduld. Und wenn wir das wieder auf die Saat übertragen, dann ist das ja die Saat, die aufgehen muss. Die Saat, die auf den guten Boden fällt, die ist ja nicht gleich am nächsten Tag als Frucht da, als Pflanze da. Die muss ja erstmal keimen. Und ich kenne so das beliebte Spielchen, als Schüler mussten wir früher so Bohnen in den Glaspflanzen aufs Fenster stellen und am nächsten Tag haben wir dann nachgeguckt, was denn eigentlich mit der Bohne passiert ist. Ja, da war noch gar nichts passiert. Das brauchte ja Zeit. Und so ist es auch mit dem Glauben, dass die Saat aufgehen muss, und wenn der Boden gut ist, dann kann die Saat aufgehen, aber dazu braucht es eben Ausdauer und Geduld. Was Jesus in Lukas 8, Vers 15 sagt, ist für jeden Menschen möglich. Er fragt uns, und so frage ich euch, willst du das gute Land sein? Nochmal, Matthäus, Markus und Lukas sind in großer Einmütigkeit mit diesem Text des überlieferten Gleichnisses nachzulesen in den Evangelien. Und der Sämann, das ist der Akzent, der aufs Ackerland fällt. Das heißt, die Aufnahme des Wortes steht im Mittelpunkt. Der Sämann ist nicht das Wichtigste, sondern das Ackerland und die Saat. Zweitens, Jesus sieht überwiegende Ablehnung voraus. 3 von 4 Beispielen enden mit dem Sieg. Ohne den Sieg des Wortes, nur das vierte ist der Sieg des Wortes. Damals wie heute. Haben wir das nicht heute auch? Lassen wir uns dadurch entmutigen, wenn wir manchmal Ablehnung hören? Nein, tun wir nicht. Wir machen weiter. Und ich habe gerade erlebt, dass man durch die Ausdauer und Geduld, die man auch da an den Tag legen muss, Erfolg hat. Drittens, Jesus wirbt weiter um eine gute Aufnahme seiner Botschaft. Und gerade in Vers 10 muss man es richtig sehen, dass er hier keine Absicht hat, die Menschen zu verstocken, sondern eben einfach sie ermuntern will. Das vierte, der Mensch besitzt die Freiheit, das Wort Gottes anzunehmen oder nicht. Denn es hängt von ihm selbst ab, was das Wort bei ihm bewirkt. Die Qualität des Wortes, die Saat ist überall dieselbe. Nur wie sie aufgeht, ist eine andere. Und da ist eben, sind die verschiedenen Hinderungsgründe, die wir bei den ersten 3 Fällen haben, deutlich zu sehen. Und beim dritten ist es eben der gute und fruchtbare Boden, auf den es fällt. Ja, die Begeisterung, der Fels, die wir gehabt haben, und die Saat, die dort aufgeht unter den Dornen, genügen nicht. Ein dauerhaft und geduldiger Glaube ist notwendig. Und zuletzt, das Gleichnis stellt hier die Frage an die Hörer, an euch. Lässt du das Wort bei dir auch richtig wirken? Wo findest du dich wieder, wenn du dieses Gleichnis liest? Und damit möchte ich für heute das gepredigte Wort schließen. Denk mal darüber nach, lies das Gleichnis nochmal und komm zu einer Entscheidung, welcher Ackerboden du bist, auf den die Saat heute fällt oder schon lange gefallen ist. Amen.
Amen.
Wir schließen mit Vater unser und Segen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dahin ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Geht hin in Frieden des Herrn. Amen.
Amen.
Kleine Anmerkung noch. Am nächsten Sonntag machen wir das Abendmahl, weil ich wusste, dass dieser Text heute sehr lang ist. Am nächsten Sonntag machen wir einen kürzeren Text und feiern dann anschließend das Abendmahl.